SWR 4 mit der Sonntagsgalerie und Thomas Bersdorf, mein Studiogast heute Abend. Der ist Schriftsteller. Im Vorleben war er Tierarzt, jetzt ist er Schriftsteller. Und er hat mitgebracht richtig dicke Wälzer, historische Romane hat er geschrieben. Die sind leicht zu lesen, wenn man sich darauf eingelassen hat. In ihrem neuesten Buch Quintus und der Feuerreiter geht es um die Jahre 1914 bis 1934, also um die turbulente Zeit der Weimarer Republik, die nicht weniger als 14 Reichskanzler erlebt hat, wie Sie uns das eben schon erzählt haben. Die Hauptfigur heißt also Quintus Schneefall. Beschreiben Sie uns doch mal Ihren Helden.
Ja, Quintus Virilius Schneefall. Er lebt gerne in seinen Gedanken. Er baut aus den Gedanken eine Welt und kann durchaus dabei alles vergessen, was um ihn herum passiert. Er ist also etwas sonderlich und hat aber großartige Eigenschaften, ein super Gedächtnis. Er spricht Lateinisch, was er von seinem Vater, einem Oberstudienrat, gelernt hat und ist enorm bewandert in Geschichte. Sein Kopf sitzt etwas schief auf den Schultern und deshalb wird er ausgemustert und braucht nicht an diesem schrecklichen Krieg teilzunehmen, sondern erlebt ihn entlang des großen Krieges, heißt der erste Band. Er wird auch gequält von Absenzen und auch von epileptiformen Anfällen, was sich aber dann im Laufe der Jahre und im Laufe der Bücher deutlich verbessert. Durch Empfehlung eines Kaiseradjutanten, den er auf einen Rittergut in Brandenburg kennenlernt, kommt er als Referent zu den Friedensverhandlungen von Brest-Litowsk 1917. Er lernt dort sehr bedeutende Politiker kennen, unter anderem Trotzki, und von dem er sehr beeindruckt ist. Und liefert hervorragende Berichte nach Berlin, so dass er dort, als er dann zurückkommt, schon einen Namen hat und als Journalist an mehreren Zeitungen arbeitet.
Das ist die Geschichte entwickelt sich peu à peu im ersten, zweiten und dritten Band. Lassen Sie uns noch mal auf den dritten Band gucken. Wir überspringen ein bisschen was von Quintus, seiner Entwicklung, ne?
Ja.
Und gehen gleich in das Jahr nach dem Ersten Weltkrieg, 1918, 1919.
Ja, ja. Ja, er lernt dann den, das ist schwierig mit dem Überspringen, ich mache es mal ganz schnell, er lernt schon den Krieg kennen, und zwar in der Freikorpsbewegung in Oberschlesien, in der Oberschlesienkrise, und das ist was ganz Wichtiges, weil es gibt im Grunde genommen nur einen Roman, wo die Oberschlesienkrise überhaupt mal behandelt wird. Und danach kommen wir zum dritten Band, und er arbeitet dann mit, zunächst im Außenamt unter von Malzahn. Und das ein Höhepunkt des ganzen, seiner ganzen Karriere ist dann die Teilnahme an Rapallo, an dem Vertrag von Rapallo zwischen Sowjetrussland und Deutschland. Und da ist er dabei. Er lernt Rathenau kennen, den Reichskanzlerwirt, und die berühmte Nachthemdensitzung, also da gibt es sehr viel zu erklären und sehr viel zu lesen. Das ist der Höhepunkt seiner Karriere. Aber im Außenamt will er dann nicht mehr bleiben, weil es nicht allzu viel hergibt. Vieles darf nicht berichtet werden. Und dann wechselt er in das Reichswehrministerium an die Seite Kurt von Schleichers.
Das ist nochmal eine zweite Hauptfigur bei Ihnen.
Ja.
Warum haben Sie dem so viel Aufmerksamkeit gewidmet, dem letzten Reichskanzler?
Ja, weil er eine enorme Bedeutung in der Weimarer Republik hatte. Und diese Bedeutung kommt eigentlich heute in den Schulbüchern nicht mehr so zum Tragen, nur in den klassischen Geschichtsbüchern. Wissen die meisten Menschen nicht über Kurt von Schleicher. Und er ist ein großartiger, großartiger Politiker gewesen und hauptsächlich, er wollte zunächst Hitler in die Regierung bringen, damit er sich abnützt. Man sprach direkt von Zähmung und Abnützung, aber Hindenburg wollte das auf keinen Fall. Ja. Und Hindenburg nannte Schleicher seinen lieben Freund, mein lieber junger Freund. Schleicher beriet Hindenburg, Schleicher installierte Brüning und danach in einer großen Fehlauswahl von Papen. Daran scheiterte dann alles. Ja. Aber ich muss noch dazu sagen, dass der Titel des Buches auch so gewählt ist, weil Schleicher sehr häufig die Apokalypse zitierte und die Feuerreiter in der Apokalypse. Das war ein ewiges Zitat. Er sah sie am Horizont kommen, wenn es schlechter wurde. Und das ist dann der Titel geworden und auch das Titelbild.
Quintus der Feuerreiter. In jeder Buchhandlung zu haben, in Mainz und auch in Rheinland-Pfalz oder im Internet zu recherchieren, gar keine Frage. Wir haben uns jetzt dazu entschieden, ein bisschen was vorzulesen aus dem Buch und wir haben uns dafür entschieden, von der letzten Seite was zu lesen, weil es so unglaublich schön literarisch ist nicht historisch.
Was recht ungewöhnlich ist.
Ja, es ist
aber
halt so.
Gut, das machen wir jetzt.
Okay, Herr Persdorf, bitteschön.
Ja. Der See leuchtete sonnenverwöhnt und über sein strahlendes, glitzerndes Wasser hinweg zog es Quintus' Blick hinüber zu den Bergketten der Alpen. Die Schönheit der Bilder überwältigte ihn. »Angekommen bist du, Quintus Schneefall«, dachte er, »angekommen auf dem Gipfel, auf der Hochebene des Lebens. Was wartet auf dich und deine Familie jenseits der Berge?« Die standen wie die Wächter des Weltendes im Süden, und unmöglich war es, über ihre weißen Häupter hinwegzusehen. Weit spannte seine Seele ihre Flügel aus. Träumend flogen seine Gedanken über den See und kreisten, richtungssuchend, wie ein Vogelschwarm, der unbekannten Zukunft entgegen.
Vielen Dank. Das hörte sich toll an.
Ich danke auch.
Das war's. Thomas Persdorf hier bei uns mit der Vorstellung seines Buchs Quintus und der Feuerreiter. Das ist der dritte Band der Trilogie zu Quintus im Buchhandel zu haben, ne?
Ja.
Und oder über Internet zu bestellen. Gar kein Problem.
Nein, das ist kein Problem.
Ja, Herr Persdorf hat 11 Enkelkinder und natürlich schreibt er denen jetzt auch ein Buch. Das hat er mir vorhin verraten. Alles Gute dafür, Herr Persdorf. Danke Ihnen.
Ich danke Ihnen.